sprechen die über tiefliegende, keine Ahnung, Muster, die sie haben und sagen, hey, ich bin depressiv, mein Leben ist so schrecklich, ich möchte mich vielleicht umbringen? Oder sind das mehr Sachen, dass sie sagen, ich fühle mich so gestresst, ich habe mich mit meinem Freund gestritten, ich kann mich nicht bewerben, die nehme ich sowieso nicht.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.
Jetzt sind Mo und Marie bei mir auf der Ideencouch. Sie wollen Menschen unterstützen, ihre negativen Denkmuster zu erkennen und zu ändern. Dafür entwickeln sie eine App. Was sind negative Denkmuster? Na, zum Beispiel sich dauernd unter Stress fühlen. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wir sprechen darüber, wie so ein Algorithmus zur Erkennung funktioniert. Aber vor allem reden wir über Ihre Fragen. Was zeichnet einen optimalen Eintrittsmarkt aus? Was können wir hier von anderen lernen? Was ist der Unterschied von Marketing und Vertrieb? Wie finden Sie einen Business Angel über moderne Plattformen? Crowdfunding, passt das für Sie oder doch eher nicht? Wie können Sie ein optimales Pitchdeck bauen? Was ist da unser Angebot auf der Gründerplattform? Und ist es ein Problem, B2B und B2C-Märkte gleichzeitig anzugreifen? Viel Spaß und viele Learnings dabei. Auf geht's, mentale Gesundheit, wir kommen. Und wenn es euch gefällt, freuen das Ideencouch-Team, Gesa, Erik und ich uns über Likes und Weiterempfehlungen, damit mehr Menschen glücklich selbstständig sind. Hallo Marie, hallo Mo, willkommen hier auf der Ideencouch.
Hallo Jan.
Moin.
Ja, coole Idee habt ihr mitgebracht, spannend, müssen wir uns da gleich mal reinbohren. Vielleicht mal vorweg, Marie, wie kommt man denn darauf, mit künstlicher Intelligenz oder Algorithmen mentale Gesundheit positiv beeinflussen zu wollen? Also wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, das war tatsächlich mehr so ein Zufall. Wir beide, also Mo und ich, kennen uns jetzt schon seit 2013 und haben zusammen studiert, unseren Bachelor und unseren Master, und haben dann gedacht, wir wollen auf jeden Fall was Eigenes machen und haben ein Unternehmen gegründet im Bereich der Automobilindustrie und haben dafür richtig viel gearbeitet und hatten richtig ordentlich Stress. Und dann als i-Tüpfelchen kam Corona und wir sind dann selber in so eine Stress-Burnout-Situation geraten und sind erstmal für 5 Wochen nach Italien abgehauen und haben gesagt, wir müssen hier raus, wir können nicht mehr, das ist uns alles viel zu viel. Haben gesagt, also wir wollen den anderen Menschen helfen, dass die nicht erstmal 5 Wochen wegfahren müssen, sondern wir wollen halt die App entwickeln und eben das Coaching anbieten, dass das schneller geht, die Gesundheit zu stärken.
Okay, spannend. So, und wann entstand diese Idee? Wie lange seid ihr ja schon dran? Wie weit seid ihr schon? Mo, erzähl mal.
Momentan sind wir gerade in der MVP-Phase, wo wir ein kleines Prototypen gebaut haben. Man kann funktioniert wie WhatsApp, man chattet, macht eine Voice-Nachricht mit einem Shanti, unserer KI, und sie beantwortet quasi, schaut sich die Nachrichten an, stellt dann therapeutische Fragen und basierend auf den Antworten analysiert unsere künstliche Intelligenz im Hintergrund das funktionale Denkmuster. Das sind Blockaden, Glaubenssätze, Gefühle, Verhalten, die dann die analysiert werden. Und basierend auf den Analysen bieten wir aus Methoden aus kognitiven Verhaltenstherapie und neurolinguistische Programmierung Methoden an, um einerseits die Ursache rauszufinden und zu beseitigen und andererseits quasi das Verhalten zu ändern.
Okay, und ihr seid jetzt seit 8-9 Monaten dabei?
Genau, wir sind seit 8 Monaten dabei, mussten uns sehr viel einlesen über mentale Gesundheit und haben uns eine Co-Founderin mit reingeholt. Sie ist Therapeutin und NLP-Coach und sie macht dann quasi das Backend, was die Formate betrifft und die Fragen betrifft. Das stellt sie uns zur Verfügung und wir sind quasi die Techies. Ich programmiere die App, Marie macht künstliche Intelligenz und basieren auf die Daten von Miriam, das ist unsere Co-Founderin, da sind ja die Daten drin und damit trainieren wir unsere künstliche Intelligenz.
Okay, super. Das war gleich erstmal ein super Überblick. Wir gehen gleich mal in ein paar Details rein. Ich würde vielleicht anfangen,
Ihr habt ja netterweise auch euer Geschäftsmodell, die 11 Bausteine, ausgefüllt, in die habe ich mich ein bisschen eingelesen. Und der Baustein, der häufig falsch verstanden wird, ist Produktion. Was sind die Kernaktivitäten? Und da würde ich jetzt, habt ihr aber ganz gut gemacht, da würde ich jetzt mal einmal reingehen. Also jetzt habt ihr einen neuen Kunden akquiriert. Oder nee, eins Schritt davor. Wie wollt ihr Kunden akquirieren?
Es gibt ja verschiedene Zielkunden gerade. Also wir haben unsere Zielkunden definiert. Es gibt im B2B-Bereich Zielkunden und auch im B2C-Bereich Zielkunden. Momentan sind wir auf der Suche nach einem Pilotprojekt, also einem Pilotkunden, mit wem wir ein Projekt durchführen können. Und da sind wir auf der Suche nach im B2B-Bereich nach Krankenkassen, Rentenversicherung und auch Unternehmen, wo extrem viel Stress, quasi dysfunktionales Denkmuster beim Arbeitsplatz herrscht, wo man die mentale Gesundheit auf jeden Fall stärken kann. Weil unsere Studie, die wir durchgeführt haben mit Herrn Martin Sauerland, besagt, also ist explizit auf dem Unternehmen durchgeführt worden. Also da wurden Mitarbeiter genommen und dann wurde durch die Studie herausgefunden, dass 87,1% der Mitarbeiter unter mindestens einem dysfunktionalen Denkmuster leiden.
Das ist also quasi eine Zielkundendefinition von euch. Das ist jetzt ein anderer Baustein. Also dass ihr euch vorstellen könnt, sowohl B2C, also einzelne Personen anzusprechen, aber auch B2B-Firmen anzusprechen, die das ihren Mitarbeitern wahrscheinlich vertraulich, anonym, geheim zur Verfügung stellen, um den Mitarbeitern ja einerseits sie gesundheitlich zu unterstützen, andererseits möglicherweise die Arbeitsperformance zu verbessern. Gut, jetzt gehen wir jetzt erstmal nicht rein, sondern wir gehen jetzt erstmal rein. Also ihr habt jetzt einen neuen Kunden und ich würde jetzt erstmal B2C, einfach eine Einzelperson, und die benutzt jetzt eure App und spricht da rein. Woher kommen jetzt die Fragen? Sind das erstmal am Anfang Standardfragen? Und was passiert im Hintergrund? Also wie arbeitet dieser Algorithmus?
Ja, also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, als würde ich jetzt zu einem Coach gehen. Das heißt, ich lade mir die App runter und er spricht erstmal mit mir und sagt, hallo, ich bin Shanti, erklärt mir, was ich überhaupt machen muss und lernt mich kennen. Das heißt, er fragt mich erstmal ein paar Standardfragen. So, wer bist du überhaupt? Wie ist deine Familiensituation? Bist du berufstätig zum Beispiel? Hast du Kinder? Wie fühlst du dich allgemein? Also bist du gerade unzufrieden oder bist du gestresst oder nicht? Also erstmal so den Grundzustand erfragen, was ist überhaupt gerade dieses ist, woran willst du überhaupt arbeiten, warum hast du mich überhaupt runtergeladen? Und dann geht es spezifischer in das Problem, was derjenige schildert. Sagen wir jetzt zum Beispiel, ich hätte das runtergeladen und mein Problem ist, ich habe nie Zeit. Ich habe das Gefühl, egal was ich mache, ich habe keine Zeit. So, das heißt, ich sage Shanti, hey, mein Problem ist, ich habe keine Zeit. Und im Hintergrund wird jetzt jede Nachricht, die ich sende, egal ob per Sprache oder per Text, analysiert von unserer künstlichen Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz basiert quasi auf den Gesprächen eines Coaches. Das heißt, sie wurde so trainiert, dass ein Coach immer fragt, zum Beispiel, wie fühlst du dich gerade? Was tust du dagegen? Warum fühlst du dich so? Das sind Fragen aus kognitiver Verhaltenstherapie und auch Fragen aus neurolinguistischer Programmierung, die der User aber eigentlich nicht als irgendwie therapeutisch oder so einstuft. Es fühlt sich halt an, als würde ich mit einem Freund sprechen. Genau, und dann fragt er halt, um die Ursache rauszufinden, warum habe ich das Gefühl, dass ich keine Zeit habe. Ja, und dann, wenn er rausgefunden hat, wo mein Problem ist, versucht er das
zu lösen. Aber wie findet er das raus?
Ja, dahinter liegt ein Algorithmus. Also,
wenn man jetzt in eine Therapie geht, dann ist die andere Person einem gegenüber ja wahnsinnig erfahren, hat ein Psychologiestudium, hat dann nochmal 3- bis 5-jähriges Therapeuten-Setup. So, und das alles soll jetzt eine KI auch können?
Genau, also unsere Daten sind natürlich auch nicht einfach nur so 500 Stück, sondern das sind mehrere 1000, mehrere 10.000 sogar. und auch auf der Erfahrung von unserer Mitgründerin basierend, die
und
jetzt
hat
auch schon
die Daten gezogen? Also ist das irgendwie Open Source oder was? Oder
nee, das ist aus ihrer Erfahrung, woran sie sich erinnert, an Patienten, die sie hatte, an Kundinnen, die sie hatte. Wir haben auch von uns selbst zum Beispiel Daten gesammelt. Seit den 8 Monaten schreiben wir uns regelmäßig auf. Ich habe das und das Problem. Und sie erstellt dann dazu die Fragen, als wären wir ihre Patienten. Genau.
Okay. Und so versucht ihr wahrscheinlich jetzt auch nach Häufigkeit vorzugehen und die häufigsten Themen im Bereich von Stress. Also erstmal wollt ihr euch auf Stress konzentrieren, oder?
Ja, also Stress ist halt das Häufigste, was auftritt. Und auch hauptsächlich jetzt in diesem Corona-Krieg, in dem beruflichen Alltag, viel Druck, Karriere, Aufstiegschancen. Da ist Stress halt im Moment das, was am höchsten ist.
Also ein bisschen habe ich mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt. Es gibt ja ganz gute Systeme, auch so eine 10, 20, 30 Jahre lange Forschung über Spracherkennung. Ja? Also bestimmte Charaktertypen nutzen bestimmte Worte häufiger. Aber also eine Worterkennung, die dann eine Wahrscheinlichkeit, also wenn du dann 20 Minuten mit der Maschine sprichst und du benutzt, zum Beispiel wie Donald Trump, besonders oft extreme Worte, absolut, jederzeit, total und so, dann erkennt die Maschine, dass da ein hohes Dominanzwunsch hinterstärkt, hoher Autoritätswunsch und so. Ist das auch was oder wie können wir uns das hier vorstellen?
Ja, genau, also auf den Wörtern, nein, habe ich nicht, absolut, immer, nie, muss, sollte, ist dann quasi auch unsere Daten trainiert worden. Und zum Beispiel muss ist eine dysfunktionale Denkmuster, nennt sich nach Herrn Sauerland Muss- und Soll-Imperative. Und viele Menschen zum Beispiel, wenn du zu mir sagst, hey, du musst da erscheinen, reagiere ich sehr, sehr emotional darauf, weil ich dieses dysfunktionale Denkmuster habe. Und darauf ist dann quasi unsere Daten auch auf jeden Fall trainiert. Und es ist eigentlich sehr simpel, muss so die Daten, die musst so vorstellen, dass da auf der linken Seite, also es sind 2 Spalten, also 3 Spalten. Auf der linken Seite steht zum Beispiel die Texte, die ein, darf ja nicht Patient nennen, sondern ein Coachee quasi gesagt hat. Und daneben auf der rechten Spalte stehen die Fragen, die dazu passen. Und auf der dritten Spalte steht dann zum Beispiel, was ist denn für ein dysfunktionales Denkmuster? Und unser KI, immer wenn du Nachricht schickst, dann wird das in KI reingesteckt, auf einer Seite die Frage generiert und auf der anderen Seite wird dann quasi geschaut, welches dysfunktionale Denkmuster es ist. Weil das Problem ist, wenn das komplett dann fertig ist, muss man ja das ja lösen. Und da kommen ja die Übungen, die Methoden aus kognitive Verhaltenstherapie und neurolinguistische Programmierung, wo dann man zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich muss als dysfunktionales Denkmuster habe, dann gibt es eine Methode, nennen wir das als ungeprüfte Projektion. Ich habe es nicht geprüft, ob das wirklich so ist. Ich nehme es an, weil das mal schon mal war, irgendwann in meiner Kindheit. Und so finden wir heraus, dysfunktionale Denkmuster aus den Gesprächen. Man fragt, bohrt tiefer, bis zu einer Wurzel, bis man die Wurzel gefunden hat. Und wenn man die Wurzel gefunden hat, dann weiß man, welches dysfunktionale Denkmuster es ist. Und dann geht es Richtung, dann fragen wir nicht mehr, sondern geht es Richtung Methoden. Wir müssen, also dann gibt es Aufgaben, Übungen, jeden Tag Push-Nachrichten, dass der Coach quasi machen muss, damit er das bewusst macht und irgendwann zum Unbewusst wird, damit das in seinem Alltag zur Gewohnheit wird.
Genau, das ist jetzt quasi in Produktion. Also wir haben jetzt die Analysephase, ne? Und jetzt wäre der nächste Schritt die Therapiephase. Hm. Vielleicht ein bisschen großes Wort, aber das Coaching.
Coaching, genau.
Und da sagst du, da gibt es eben dann für bestimmte Muster gibt es bewährte Methoden, die man jetzt digitalisieren kann, also in Texte, in Rhythmen bringen kann und so, dass es am Anfang man bewusst erinnert wird, das zu durchbrechen und dann immer mehr ins Unbewusste geht. Okay, das habe ich verstanden. Gut, reden wir doch mal darüber, wie ihr damit Geld verdienen wollt. Also was ist das Ertragsmodell? Was soll es sein?
Eigentlich sehr simpel bei B2C. Ist ja in App Stores zu finden, iOS und Android. Und wir wollen 14,99 Euro pro Monat. Das ist ein Abo-Modell, die jeder für sich laden kann, kaufen kann und ist jeden Kündigungsfrist jeden Monat. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du direkt jeden Monat kündigen. Oder du kaufst dir das, machst ein jährlich, kostet dann, glaube ich, 200 Euro.
Okay, das reicht ja, mir, genau. Abo-Modell, ne? Ja. Und bei und Firmenkunden, wie wollt ihr das machen?
Da wird es ein bisschen teurer, weil wir dann quasi spezifisch bei den, jedes Kunde muss dann angepasst werden, weil zum Beispiel, wie du es gesagt hast, es wollen ja nicht jeder Mitarbeiter quasi da mitmachen. Ja. Es wird zum Beispiel, du bist Google und dann komme ich zu dir und sage, hey, willst du kaufen? Es gibt doch bestimmt Mitarbeiter, die sich optimieren wollen, die sich verändern wollen, die bereit sind, ihre mentale Gesundheit zu verändern. Und das könntest du denen zur Verfügung stellen. Und diese Arbeit, dass man danach hingehen muss und ein paar Einstellungen vornehmen muss, das wird dann halt den B2B-Kunden ein bisschen mehr kosten.
Okay, verstanden.
Aber auch ein Abo-Modell.
Okay, und erklär doch mal, also in dem MVP, für den ihr jetzt Testkunden sucht, das können wir ja vielleicht irgendwie, gibt es da einen Link zu, wo man sich bewerben kann?
Ja, auf unserer Webseite.
Genau, dann packen wir den in die Shownotes hier, genau, von dem Podcast. Und was kann der MVP schon und welche Thesen, sag ich mal, ihr habt, wahrscheinlich geht der sehr thesenorientiert vor. Welche Thesen habt ihr schon validiert? Welche seid ihr am Validieren?
Also unser MVP kann bisher zumindest schon mal die Fragen stellen, um die Ursache rauszufinden. Das, was jetzt als nächstes noch der Schritt wäre, ist, die Formate und Übungen zu digitalisieren, dass man die auch einmal testen kann. Aber unsere erste These, die wir einmal validieren müssen, ist, ob die Leute überhaupt über ihre Probleme reden wollen mit einer künstlichen Intelligenz. Wir haben zwar schon mal ein paar Interviews durchgeführt, haben die Leute auf der Straße gefragt, so, wärst du grundsätzlich dazu bereit, hättest du Interesse daran? Und die Meinungen waren eigentlich auch für uns sehr positiv, weil viele gesagt haben, ja, hey, es gibt schon Themen, die möchte ich vielleicht auch nicht mit einem Menschen besprechen. So, oder ja, es gibt Leute, die möchten einfach nicht gerne sprechen, also mit anderen Menschen, die schüchtern sind zum Beispiel. Für die ist es natürlich super sinnvoll, aber das waren halt Einzelmeinungen. So, für uns ist es halt jetzt interessant zu wissen, machen die das wirklich? Und die zweite Sache ist, was sind überhaupt die Probleme, die sie mit der KI besprechen wollen? Sprechen die über tiefliegende, keine Ahnung, Muster, die sie haben und sagen, hey, ich bin depressiv, mein Leben ist so schrecklich, ich möchte mich vielleicht umbringen? Oder sind das mehr Sachen, dass sie sagen, ich fühle mich so gestresst, ich habe mich mit meinem Freund gestritten, ich kann mich nicht bewerben, die nehme ich sowieso nicht.
Okay. So. Wie viel wollt ihr da haben? Was war
an Testkunden?
Ja.
Also jetzt werden erstmal die ersten 100 super. Dass wir schon mal so ein bisschen was Aussagekräftiges haben.
Und das ist ja quasi schon eine Vertriebsaufgabe, ne? Ihr habt eine Website, aber es kommt ja wahrscheinlich keiner auf eure Website einfach so. So was, wie wollt ihr da vorgehen?
Genau, also wir haben eine Website und wir haben natürlich auch Social-Media-Kanäle, die wir aktivieren können. Wir haben jetzt angefangen, unseren Link zum Beispiel bei Inkubatoren zu verschicken. Die haben ja meistens ein großes Netzwerk. Da haben wir einmal teilgenommen bei Holi, da ging es extra um Nachhaltigkeit. Die haben das einmal verschickt, dann haben wir das an Next Media geschickt, da haben wir auch schon mal mitgemacht, beim Medialift Inkubator.
Also ihr versucht, Multiplikatoren zu finden, deren Zielgruppe, ich sag jetzt mal, zum Beispiel Startups sind, die eher aufgeschlossen sind, eher jüngere Leute sind.
Genau.
Mhm.
Und dann haben wir noch drei größere, also ich nenne es jetzt mal unseren Beirat, die halt ein ziemlich großes Netzwerk haben, sowohl politisch als auch zu großen Firmen. Und da hoffen wir dann, dass wir auch eine große Firma vielleicht gewinnen können, dass die das an ihre Mitarbeiter mal testweise geben können.
Und wie viele Anmeldungen habt ihr schon für Pilotkunden?
25 ungefähr, okay, genau.
Immerhin, ja. Wir haben eben im Vorgespräch ja kurz darüber geredet, wovon ihr lebt. Ihr habt ja beide gesagt, ihr macht das Vollzeit, eure Gründung. all in, wie man heute so schön sagt, seit Januar und habt erzählt, dass ihr das jetzt von Ersparnissen bestreitet, von Luft und Liebe, wie Marie das noch schöner formulierte. Ansonsten würde ich natürlich sagen, eigentlich wäre das ja auch ein guter Case, um schon eine nächste, spätere These zu validieren, dass man jetzt einfach versucht, über Google Ads, also Paid, mal zu gucken, ob es Keywords gibt, die nicht, die leicht zu erringen sind, die nicht so teuer sind. Ich glaube, das korreliert ja auch, also organischer Traffic über SEO, ob die Keywords schwer zu erringen sind mit gutem Content und ob sie teuer sind im SEA. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Habt ihr das mal angeguckt?
Tatsächlich noch nicht, weil wir beide sehr in der Entwicklungsphase drin sind. Mhm. Es war ja so, dass wir seit Januar haben wir angefangen, aber quasi seit fast 3 Monaten sind wir in der Entwicklungsphase, ja, und programmieren das.
Kann ich mir gut vorstellen. Produkt. Ist auch keine Kritik, aber ich würde trotzdem sagen, wenn man jetzt euer Gründungsteam anguckt, ist das the missing link, ja? Also jemand, der rechtzeitig drüber nachdenkt, wie nachher Vertrieb passiert. Mhm. Da ist B2B und B2C gleichzeitig zu machen natürlich dann auch gleich doppelt so schwer. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Podcast in der Ideencouch gemacht, wo ich mich mit Mira ein bisschen drüber gestritten habe, ob es eine gute Idee ist, B2B und B2C gemeinsam gleichzeitig zu machen oder es doch besser ist, weil so meine Argumentation, man eine andere Website machen würde für B2B, als man für B2C machen würde. Also es ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Mira hat argumentiert, im Möbelbereich gibt es dann durchaus auch Vorteile, das gleichzeitig zu machen. Also könnt ihr mal reinhören. Aber ja, also jetzt gleich 2 drauf zu schreiben und dann noch flankieren mit Social Media, das machen natürlich gerade alle, ne, dass sie da irgendwie zu Vertrieb lautet fast immer die erste Zeile Social Media und Vertrieb und Social Media funktioniert nicht sonderlich gut. Marketing und Social Media funktioniert vielleicht ein bisschen, da Reichweite aufzubauen. Also da wäre jetzt ja mein erster ungefragter Ratschlag, da zu gucken, dass man da von Anfang an einen ins Team holt oder mit auf einem ganz kleinen Budget einen Freien hat, der zumindest mal Keywords analysiert und mal sagt, okay, wir bauen mal ein Deck auf im Google AdWords, wir packen da nur 200 Euro im Monat drauf, aber versuchen mal auf 10 Keywords zu gucken, ob wir Pilotkunden kriegen. Weil das nachher natürlich auch für Finanzierer, für Förderer ist das eine total kritische Frage. Ne? Werden Menschen das machen? Und da gibt es jetzt viele Glaubenssätze und das hilft überhaupt nichts, weil man es digital ausprobieren muss. Das ist ja eigentlich das Tolle, dass man bei Google AdWords relativ schnell was ausprobieren kann. Nach 3 Monaten ist man wirklich schon viel schlauer. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade als Everest ein Projekt, wo es darum geht, InStart heißt das Projekt, Unternehmern, die von Insolvenz bedroht sind oder die eigentlich in die Insolvenz müssten, die zu beraten. Und das war auch für uns die große Frage, wie kommen wir daran? Mhm. Wir wissen, dass in Hamburg 3.500 Leute Hartz IV beziehen, also Unternehmer, die irgendwie deren Geschäfte so schlecht laufen, dass sie harzen müssen. Aber wie kommen wir an die ran? Und wir waren erstaunt, wie gut das geht, über SEO, aber noch viel schneller und besser über SEA. Hm. Ja, also da die Keywords sind günstig, weil die Zielgruppe will mehr oder weniger keiner. Und wir haben relativ schnell es geschafft, da Traffic, der da auch wirklich anruft oder auf der Website seine Login hinterlässt, zu machen. Ja, also es gibt Themen, da geht das gut und einfach. Und wenn es ein Thema ist, wo die Keywords jetzt wahnsinnig teuer sind, was ich jetzt nicht so glaube, aber jetzt auch nicht so richtig weiß, dann hätte man gleich ein ganz anderes Thema.
Mhm. Ja, vielen Dank für das Feedback. Kurz zu unserem Zieldefinition wie wir quasi, wie sieht unser Plan für die Zukunft aus? Du hast ja vorhin angesprochen, von was leben wir?
Ja.
Da ist ja wirklich tatsächlich von Ersparnisse. Und jetzt ist ja unser Prio 1 ist ja irgendwie Finanzierungsrunde zu kriegen. Da spielen halt, es gibt ja verschiedene Förderprogramme, Investoren, auch Inkubator-Accelerator-Programme, mit denen wir uns komplett auseinandergesetzt haben. Das ist quasi Prio 1 bei uns. Warum? Weil wir genau das, was du meintest, mal erreichen wollen. Im Vertrieb jemand reinholen und im Marketing jemand reinholen, der dann quasi, den wir auch bezahlen können. Damit wir das sehr viel Werbung machen können, das hochpushen können, Shanti. Ja. Weil der Traffic, wie du es gesagt hast, funktioniert über Social Media nicht so gut. Das sind so quasi die nächsten Ziele. Und da haben wir dann, deswegen sind wir auch im B2B-Bereich gegangen, weil wir meinten so, wenn wir ein bezahlbaren Pilotprojekt mit Krankenkassen durchführen können, wo die uns quasi in der Entwicklungsphase Geld zur Verfügung stellen können, und gleichzeitig auch Shanti als zertifizieren, dass sie das bei sich aufnehmen, dass es dann quasi im späteren Zeitpunkt komplett kostenlos ist für alle. Dass jeder Shanti vom Krankenkassen absetzen kann, bei Krankenkassen.
Genau, ne? Verstehe ich. Ist auch erstmal ein logischer Gedanke. Krankenkassen würden ja ganz viel Geld dabei sparen. Mhm. Da sind natürlich ganz viele unterwegs. Genau. Also ich habe schon, ich würde sagen, vor 7 Jahren habe ich meine Gründung gecoacht zum Health-Tech-Bereich, die genau das machte. Die haben es auch tatsächlich damals geschafft, 2 Krankenkassen zu gewinnen für eine digitale Lösung. Auch gar nicht so weit weg von eurem Thema. Das Unternehmen hat es aber nicht geschafft. War vielleicht vor ihrer Zeit, aber es war wirklich super, super harte Arbeit, B2B. Also die haben Jahre akquiriert da dran. Jahre.
Okay.
Von daher, also das ist echt ein dickes Brett. Und da würde ich sagen, das Problem ist ja immer, dafür braucht man Vertriebler, das stimmt. Hm. Aber wenn Leute, die selber nicht so wahnsinnig viel Erfahrung im Vertrieb haben, das würde ich jetzt mal sagen, ist bei euch der Fall,
ja,
die haben Schwierigkeiten, Vertriebler anzustellen, weil man weiß ja gar nicht, was ist ein guter, du kannst wahrscheinlich sagen, was ein guter Programmierer ist, ja, aber ein guter Vertriebler. Und da sind leider, haben die meisten Gründer super mystische Vorstellungen. Also, ne, dass Vertriebler sind Leute, die viel reden oder sowas. Das ist natürlich alles Quatsch. Vertriebler sind Leute, die gute Fragen stellen. So, ne? Also hört euch mal den Ideen-Couch-Podcast mit Martin Strauß an. Da erklärt er genau, wie Vertrieb funktioniert. Und danach ist man schlauer. Aber so einen musst du erstmal finden. Und der muss auch erstmal Lust haben, für wenig Geld für ein Startup zu bezahlen. So, also von daher B2B. Ich würde jetzt eher sagen, probiert erstmal eine B2C-Strategie aus. Probiert erstmal, ob ihr über Keywords, da könntet ihr relativ schnell zumindest mal Pilotkunden kriegen. Könntet irgendwie einen Eintrittsmarkt definieren. Wenn ihr dann ein paar hundert zahlende Kunden habt, ist das ja zumindest schon mal Geld, mit dem ihr leben könnt. Und es ist dann eine Validierung, die euch die Möglichkeit gibt, Fördermittel und Beteiligungsgeld irgendwie reinzuholen. Ihr hattet ja im Vorgespräch schon gesagt, Exist, das wäre natürlich das Erste, worauf ich jetzt gekommen wäre. Habt ihr aber schon mal
benutzt. Das können wir nicht.
Könnt ihr nicht normal benutzen, glaube ich zumindest. Sei denn die Mitgründerperson studiert. aber das wäre jetzt prädestiniert für Exist. Dann gibt es ja Gründerstipendien, die nachgebaut sind, die so ähnlich wie Exist sind, die auch funktionieren, wenn man nicht studiert oder so, in vielen Bundesländern, auch in Hamburg. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben ja eben schon, ihr habt ja schon gesagt, dass ja in Hamburg, weil ihr hier auch gründet, bei der IFB InnoRampUp oder InnoFounders. Ich denke, das könnte auch gut passen. Aber bei all denen wird eine Frage sein, ja, wie kommt man an Kunden? Mhm. Und da ist diese Vorstellung, dass ein Techie und eine KI-Expertin sagen, lass uns mal Firmenkunden akquirieren, die ist ein Hauch zu naiv. Ja, von daher dazu sagen, wir haben irgendwie für so und so viel Euro Werbung geschaltet und haben so und so viel Kunden bekommen und im zweiten Monat war das Ratio schon ein bisschen besser, im dritten Monat war es nochmal besser. So, das ist die Währung, mit der man da für Vertrauen sorgen könnte. Habt ihr euch mal getummelt in der Health-Tech-Branche?
Tatsächlich unseren Wettbewerber, ja. Also
den habt ihr euch angeguckt?
Angeguckt, genau.
Weil Health-Tech ist ja seit ein paar Jahren ziemliche Boom-Branche. Ne? Die Gründerin von dem Health-Tech, was ich damals betreut habe, mit der kann ich euch mal auch mal zusammenbringen. Die kann euch mal erzählen, wie weit sie damals gekommen sind und woran es dann gehapert hat, dass sie irgendwie gescheitert sind. Ich glaube, dass euch das total helfen würde, in Foren, aber wahrscheinlich am besten sogar in menschlichen Foren, wo andere Leute sind, die auch Krankenkassen akquirieren wollen, die Firmen akquirieren wollen, mit einem ähnlichen Thema. Also sowohl auf der KI-Ebene, unabhängig jetzt von Health Tech, aber wahrscheinlich noch mehr Gesundheitsthemen, die dann mit verschiedenen Methoden, unter anderem Algorithmen arbeiten, da Beziehungen aufzubauen, um voneinander zu lernen. Und da gibt es, glaube ich, sicherlich 10, 20, 30 Startups in Deutschland. Ich glaube, dass viele Exist gefördert sind. Da gibt es eine schöne Datenbank im Internet, wo man die recherchieren kann, wo man sich mit denen austauschen können. Und klar, es gibt immer Leute, die sagen so, nee, will ich nicht, geheim, geheim. Und es gibt Leute, die sagen, ja, lass uns voneinander lernen. Auch die mit ich finde euren methodischen Weg nachvollziehbar und auch überzeugend. Ja, und wenn andere Wege haben, dann kann man natürlich da auch gut voneinander lernen, weil man sich dann eigentlich nicht in die Haare kommt. Und das der Markt ist so groß, da hat man, glaube ich, eher einen Vorteil, wenn viele Wettbewerber zusammen starten, weil es eher besser ein Markt mit vielen Wettbewerbern als ein Markt, der noch gar nicht als Markt erkannt wird, weil es irgendwie immer nur einen gibt und die anderen denken so, nee, das klappt sowieso nicht. Also da müsst ihr mal gucken, wer von euch dreien derjenige ist, der einen Teil seiner Lebenszeit in das Networking investiert.
Tatsächlich ist uns das auch bewusst geworden, dass wir beide als Techie und das werden nicht so die haben ja nicht so die Erfahrung, die wir ein Vertriebler oder Marketing jemand, der im Marketingbereich sich auskennt, das ist auf jeden Fall bewusst geworden und ich finde auch, dass unsere dritte Co-Founderin, Miriam, die ist ja Coach und geht zu Firma und coacht die Menschen da und da hat sie dann halt auch ein paar Kontakte oder lernt halt aus den Erfahrungen dort auch und ja.
Das kann natürlich helfen, also wenn die über Human Resource, also über die Personalverantwortlichen gebucht wird, dass man denen dann sagt, so könntet ihr euch auch mal was Innovatives vorstellen, so. Und dann muss man denen wahrscheinlich eine Brücke bauen. Das ist auf keinen Fall erst gleich der Rollout über die ganze Firma, sondern das irgendwie meinetwegen nur über Entwickler, die besonders offen und besonders gestresst sind oder so, ne? Also dass man auch da einen kleinen Beachhead, einen kleinen Eintrittsmarkt in der Firma baut und dann wird das mal 30 vorgeschlagen und 5 machen ihre Erfahrungen. Also it's a long distance run. Ja, ja, also und da müsst ihr euch sehen, dass ihr eure Energie und auch eure Ersparnisse einteilt, um lange durchzuhalten. Sonst bleibt ihr irgendwie dann stecken an der spannendsten Stelle, wenn es anfängt zu funktionieren und dann ist alles aufgebraucht.
Ja, dann ist ein Cut.
Ja.
Tatsächlich ist mir eine Frage aufgekommen, beziehungsweise eingefallen. Vielleicht kannst du uns da auch ein paar Tipps geben. Am Anfang war es so, dass wir wirklich nicht dieses B2B, B2C mischen wollten. Wir wollten nur eine klare Definition von eine Richtung gehen und war es ja auch B2C-Kunden direkt den ansprechen, die sich optimieren wollen. Es gibt ja dieses 5 Stage of Behavior und dritten willst du dich verändern, irgendwas passiert, aber du willst dich verändern und dann bist du blockiert, schaffst du es nicht oder du schaffst es, dann bist du auf der 5. Etage, Stufe. Und dann nach 3 Monaten fällst du wieder durch irgendeine Blockade wieder in den alten Muster. Und das uns dann zum Beispiel, da wollten wir in die Richtung B2C gehen. Und das waren unsere Zielkunden, die sich optimieren wollen. Mentale Gesundheit offen und optimieren wollen. Und das war so, das war uns klar. Und dann, damit wir dann quasi auch finanziell irgendwie abgesichert sind in der Entwicklungsphase für das Produkt, haben wir uns überlegt, Crowdfunding zu machen, wo wir den Menschen das anbieten, beziehungsweise sagen, hey, schaut mal, ihr könnt doch jetzt Shanti für 14,99 oder 149 Euro im Jahr einmal quasi an uns Geld geben, damit wir das Produkt bauen können. Und wenn das Produkt fertig ist, dann habt ihr eine Lizenz bei uns frei für ein Jahr. Mhm. Was hältst du davon?
Ja, also generell Crowdfunding als Markttest, ne? Ja. Finde ich total sinnvoll. Das ist ja eine Art Markttest, ja eine Art Validierung. Findet man Leute, die eigentlich einen vorfinanzieren. Genau. Man darf leider nicht unterschätzen, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf die Beine zu setzen, zu stellen. Mhm. Auf die Beine zu setzen, das war sehr schön. auf die Beine zu stellen. Und auch da sollte man vorher networken mit Leuten, die es geschafft und die es nicht geschafft haben. Sicherlich gibt es da auch viele Erfahrungsberichte. Man braucht ein gutes Filmchen. Man braucht, man sagt, dass B2C-Sachen viel besser laufen als B2B. Also ihr solltet euch dann auf jeden Fall auf das B2C konzentrieren, auch auf das Why konzentrieren, wieso ihr das macht, wieso euch das so wichtig ist. So kann funktionieren. Jetzt mein Bauchgefühl an dieser Stelle wäre, dass es so viel Aufwand gerade für euch ist, dass in der Zeit müsst ihr eure Lebenshaltungskosten bezahlen. Die dauert jetzt vielleicht 2-3 Monate, die Crowdfunding-Kampagne. Und ihr verbraucht jeden Monat, sagt mal eine Zahl zusammen.
3.000.
Die beiden sind auch verheiratet, haben sie eben erzählt.
Ja, genau.
Von daher, das hilft natürlich. Oder auch nicht. Man könnte auch sagen, irgendwie, wenn ja jeder einen Ehepartner hätte, der gut verdient, dann würde das helfen. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Nee. Aber also 3.000 Euro im Monat, jetzt dauert das 3 Monate, dann habt ihr schon mal, sind schon mal 9.000 weg. Mhm. Ne? Also müsst ihr jetzt also quasi schon mal 20.000, 30.000 Euro einnehmen, damit es sich lohnt. So, also ist eine gute Idee, wahrscheinlich guckt mal auf Kickstarter, wahrscheinlich gibt es Kampagnen zu mentaler Gesundheit. Wenn die nun super gut gelaufen sind oder so, dann würde ich mein Plädoyer vielleicht verändern. Ansonsten würde ich sagen, ist diese 1-2 Monate, die Vorbereitung dauert, wenn ihr die gerade investiert in Fördermittelsuche und in vielleicht Business Angel Suche. Da hätte ich vielleicht noch einen Tipp. Startup Detektor, eine Berliner Firma, die haben gerade eine Plattform, die seit 6 Monaten am Markt ist, AddedValue.io. Added Value quasi, Added Value. Und die machen Pitch Deck, Manöverkritik, da schickt man Pitch Deck ein. Das war bis vor kurzem kostenlos, jetzt kostet es ein bisschen was. Über die Gründerplattform ist es demnächst auch möglich, kostenlos ein Pitch Deck Manöverkritik zu kriegen. Und dann, wenn denen das Pitch Deck besonders gut gefällt, dann machen die auch Business Angel Vermittlung. Und die, deren System ist, dass sie über Gewerbe, GmbH-Anmeldungen sehen die, wer in Deutschland in welche Art von Startups investiert. Und wenn dann einer zum zweiten oder dritten Mal in Healthtech investiert, dann taggen die den Healthtech-Investorin-Investor und dann kommt ihr mit Healthtech und dann stellen die denen das erstmal anonym vor. Hättest du Interesse an einer verhaltensbasierten App? Mhm. Und wenn die Interesse haben, dann bringen die euch zusammen. Cool. Ja, also ein total toller neuer Service, Business Angel Vermittlung. Die sind da schon ein paar Jahre dabei, haben schon wahnsinnig viel Erfahrung gemacht und haben das jetzt vor ein paar Monaten auf diese Plattform addedwell.io. Da würde ich sagen, das ist sehr effizient, das ist sehr effektiv. Ihr müsst dann nur sehen, dass ihr wirklich Liebe und in gutes Pitch Deck steckt. Ja. Und da also euer Niveau erstmal auf eine 3 minus kriegt, bevor ihr es denen schickt, damit irgendwie, wenn die euch von einer 5 auf eine 4 bringen, also die gucken sich das Pitch-Deck dann an und drehen einen Film dabei, ungefähr 20 Minuten, und sagen dann, wie sie auf welcher Slide reagieren. Also echt, echt super gemacht. Ich hatte nur, ihr habt dann noch immer eben ein anderes Stichwort gebracht, also dass ihr überlegt habt, welche Unterzielgruppe interessant wäre. Das wäre auch was, was ich euch total wo ich euch total zu raten würde. Es wirkt machbarer für die, die in euch investieren sollen, und es wirkt seriöser für die, die bei euch Kunde werden sollen, wenn ihr erstmal sagt, wir konzentrieren uns auf einen Bereich. Und vielleicht konzentriert ihr euch auf 3 Bereiche und brandet das an 3 verschiedenen Stellen. Ja, also das eine ist die Optimierer-App, das andere ist die Stress-App, das dritte ist die Druck-App, so, selbst wenn da ähnliche Sachen hinter sind. Ne, aber ich glaube, es hilft. Und da möchte ich euch nochmal ein Beispiel zu geben. Das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt. Das ist quasi eins meiner Lieblingsbücher, liegt hier vor mir. Bill Orlett, Disciplined Entrepreneurship. Er ist Professor, ich glaube, am MIT, und macht seit 10, 20, 30 Jahren, wird an seinem Institut jährlich 2-stellig bis 3-stellig Startups gegründet. Und er hat einfach, den habe ich mal bei Exist mal kennengelernt, bei einer Exist-Jahrestagung in Berlin hat er einen Vortrag gehalten. Das hat mich total beeindruckt. Der sagt, es gibt 24 Stufen, um erfolgreich eine innovative Idee, und das ist bei euch ja, weiß Gott, gegeben, in den Markt zu bringen.
Ah.
Ne? Und diese 24 Stufen, es ist eben sehr viel Arbeit, deswegen Disziplin. Aber er macht das wirklich, beschreibt das wirklich sehr, sehr detailreich, ist irgendwie auch auf Deutsch übersetzt worden. Und er sagt dann halt, zum Beispiel bei einer Sonnencreme, da gab es dann irgendeinen Gründer, der hat eine spannende neue Sonnencreme entwickelt. Und das wenn ich das wichtigste Kriterium für die Zielgruppe ist, wie erreichbar sind die? Und da hat er bei der Sonnencreme so ein total tolles Beispiel, dass er sagte, okay, ich brauche eine Gruppe, die wahnsinnig Probleme mit Sonne haben, die zahlungsbereit sind und die ich erreiche. Und ist dann auf Marathon gekommen oder Ironman oder so. Weil da gibt's Events, da sind Tausende von denen stehen da rum, die sind überdurchschnittlich vermögend, ja, aus was für Gründen auch immer, aber also ich glaube, die sind gebildet und vermögend.
Okay.
Und da könnte man sicherlich jetzt gute Witze drüber machen, wieso das so ist. Und dann hat er erstmal sich konzentriert und es weiß gar nicht, ob es auch gebrandet hat, aber so die Sonnencreme für Marathonsportler. Und so sind die dann sehr gut in diesen Markt reingekommen. Und dann hatten sie ihren Beachhead, dann hatten sie ihren Eintrittsmarkt, den sie erstmal verteidigen konnten, wo die großen Konzerne mit Sonnencreme, das ist viel zu speziell, viel zu weit weg. Und dann haben sie ausgeweitet, haben gesagt, okay, was ist die nächste Sportart, was ist die nächste Sportart?
Mm.
Und dieses Bild, das möchte ich, dass ihr das mitnehmt und überlegt, wo kommen wir an die B2C-Kunden ran? Oder vielleicht gibt es auch ein B2B-Events, wo ihr sagt, die sind besonders aufgeschlossen oder so. Und dann da erstmal hingehen, kleinen Stand aufmachen, mehr oder weniger so tun, als ob es euer Produkt schon gibt, Gespräche führen und mal gucken, wie das läuft. Also sehr hands-on.
Tatsächlich ist das auch ein Problem bei uns, beziehungsweise eine Annahme, die Zielkundenerreichung. Weil wie erreiche ich, wir haben uns die ganze Zeit gedacht, so, ja, wir suchen den Optimierer, wir suchen den, der quasi sich verändern will und mental offen ist für mentale Gesundheit. Wie erreichen wir den?
Ja.
Und war so, ja, dann sind bestimmt Leute, die in Unternehmen arbeiten, die sich also Aufstiegsmöglichkeiten haben, die viel arbeiten und so. Und dann haben wir es uns, Marie hat ein Buch von Robbins gesehen, Tony Robbins. Da kommen Tausende von Menschen und da geht es ja nichts anderes um mentale Gesundheit.
Absolut, ja, ja.
Und wer sind diese Leute, die da hingehen? Also wie hat Robbins erreicht, dass so viele Menschen auf seine Events
gehen, ja, seine YouTube-Events?
Wer sind so, die, ne, Leute? Wie hat er die erreicht?
Das, ich glaube, das ist ein guter Pfad.
Ja.
So, ne? Die Antwort kann ich dir da jetzt nicht sagen. Aber worauf ich jetzt sofort gekommen bin, während du geredet bist, eins der großen Themen ist ja gerade Change, New Work.
Genau, genau.
Das ist eine Szene, die total offen ist, die auch sucht nach Anwendungsbeispielen. Das wäre was, da sich mal mit einem Veranstalter von einer Konferenz zu fragen, hey, kann ich als Startup da eine kleine Marktforschung machen? Ansonsten, neulich waren die in der Elfi, ein großes New Work, tausende von Leuten zur Not, einfach davor. Ja, in der Elfi gibt es sogar öffentliche Bereiche.
Ja.
Da einfach den Stand aufmachen und einfach mal gucken, kommt man an die, da Gespräche führen. Also das ist jetzt euer Job.
Okay.
Ja,
okay.
Und da irgendwie der Bill Orlett beschreibt das so, dass man dann eben verschiedene Eintrittsmärkte nebeneinander hängt, ich glaube in seinem War Room, und dann sagt, okay, auf welchen konzentrieren wir uns diesen Monat, und dann versucht man jeden mal zu validieren durch ein Event, durch 20, 30, 40 Gespräche. Dann macht man das extra mit 3, 4 Märkten, um sich nicht so zu sehr verliebt und verzweifelt in einen Markt reinzuwerfen. Und dann geht man einen Schritt zurück und sagt, okay, wie fühlte sich das an? Wo hatten wir das beste Gefühl? Und versucht dann vielleicht auch so ein bisschen statistisch irgendwie, welcher Markt ist wie groß und so. Aber relativ am Anfang ausprobieren, Gespräche führen, kleinen Stand aufmachen. Ne? Also ihr könntet auch einen Stand irgendwie auf dem Markt, auf dem Gemüsemarkt, irgendwie auf dem Wochenmarkt, wenn ihr da jetzt einen Zugang zu habt, einfach hinstellen. Da werdet ihr an dem Tag 200 Laufkunden haben und dann konzentriert ihr euch mal, seid ihr gestresst? Oder so, ne? Also einfach Dinge ausprobieren. Und da müsst ihr quasi aus eurer Entwickler-Techie-Komfortzone raus und dann nochmal den Unterschied zwischen Vertrieb und Marketing. So, ne? Ihr benutzt es immer in einem Satz, aber das ist eigentlich ein Riesenunterschied. Gute Marketing-Leute sind meist keine guten Vertrieb-Leute und andersrum. Ja, also in der digitalen Welt, im B2C, ist Online-Marketing, hat eigentlich dadurch, dass man da die Conversion tracken kann und so, hat dann auch einen Vertriebsbereich. Also das ist eine Disziplin. Und B2B ist eben klassischer Vertrieb. Das ist dann die Martin-Strauß-Liga. Da müsst ihr euch mal den Couch-Podcast so anhören.
Machen wir auf jeden Fall.
Gut. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall tolles Thema. Good luck.
Ja, wir danken dir auch von Herzen für die Feedbacks. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen und dann daran arbeiten.
Super. Auf geht's.
Der Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von DoubleX Hamburg. Wenn euch Ideencouch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Gesa Holz. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.